Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid heute. Spielt ihr gerne? Habt ihr vielleicht erst vor kurzem in einem Nostalgie-Flash Mühle gespielt oder Siedler? Oder seid ihr vielleicht sowieso regelmäßige Brett- und Kartenspieler und Spielerinnen und verbringt Stunden mit Carcassonne und Co.? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es in unserem Hörsaal-Auditorium einige verspielte Menschen gibt. Denn Deutschland hat eine starke Brettspieltradition und bringt jedes Jahr Unmengen neuer Spiele hervor. Und um Spiele und um die offizielle und subversive Spielkultur der DDR soll es heute gehen.
Es gibt recht wenig, auch das ist eigentlich logisch, blockübergreifende Spielbretter. Also 1950 hatte ein DDR-Verlag noch die Europa-Rundreise, die durch ganz Europa führte, also tatsächlich auch noch durch Westeuropa. Das ist das zeitgleich im Westen sehr bekannte Spiel des Lebens, in dem es ja irgendwie darum geht, dass man möglichst schnell viele Konsumgüter anhäuft und sich dann eben auch glücklich verheiratet und viele Kinder in das eigene Auto setzt.
Bürokratopoli. In diesem Spiel geht es darum, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED aufzusteigen. Und dazu sind eben alle Mittel recht: Lug, Wahlbetrug und so weiter. Bei Bürokratopoli handelt es sich um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter, was die gesellschaftliche Ordnung verächtlich macht. Ich rief gleich meine Mutter an und sagte, sag mal, gibt es dieses handgefertigte Monopoly eigentlich noch?
Ein handgefertigtes Monopoly hatte ich, Westkind, zu Hause nicht, sondern die handelsübliche Version. Erst vor kurzem habe ich das nochmal gespielt und ich weiß und ich wusste ja, dass es da hardcore kapitalistisch zugeht, aber die Willkür von manchen Gemeinschafts- oder Ereigniskarten hat mich dann doch überrascht, das wusste ich nicht mehr so genau. Du erhältst auf Vorzugsaktien 7% Dividende, DM 500 steht da zum Beispiel drauf und andere ähnliche Späße. Aber es macht natürlich schon auch Spaß, andere eiskalt abzuzocken und zu sehen, wie ich, nur weil ich Glück hatte und die Schlossallee ergattert habe, immer reicher werde. Ist ja ein Spiel. Und zwar eins, das auch die Menschen in der DDR gerne spielen wollten. Obwohl das offiziell nicht erwünscht war, haben sie sich Monopoly-Spiele beschafft, teilweise aber auch sehr liebevoll selbst gebastelt. Do it yourself. Andere haben sich das Spiel angeeignet und auf DDR-Verhältnisse umgemünzt. Bürokratopoli wurde dann gespielt. Den Spielen und der Spielkultur in der DDR hat sich eine vielseitige, extrem interessante Tagung gewidmet, die hieß Zwischen Sozialdisziplinierung und Vergnügen – Politik und Praktiken des Spielens im Staatssozialismus. Stattgefunden hat diese Konferenz anlässlich der Hermann-Weber-Konferenz zur historischen Kommunismusforschung. Und mit den Spielen im Staatssozialismus wollen wir uns beschäftigen in diesem Hörsaal in zwei Vorträgen. Einer heißt Welten und Grenzen der sozialistischen Brettspiele und der andere Spiel, Staat und Subversion – nachgemachte Gesellschaftsspiele in der DDR. Los geht es mit Maren Rögers Vortrag über die Räume, die Brettspiele in der DDR eröffnet oder begrenzt haben. So wie ich mit Monopoly jederzeit beinharte Kapitalistin werden oder knietief in die roten Zahlen abrutschen kann, so konnten spielende Kinder und Erwachsene in der DDR Rollenspielen, Länder, Kontinente oder den Kosmos bereisen. Sie konnten Krieg spielen oder Handel treiben. Was war möglich, was nicht? Das erklärt die Geschichts- und Kulturwissenschaftlerin Maren Röger, Juniorprofessorin an der Universität Augsburg, in ihrem 20-minütigen Vortrag über Welten und Grenzen der sozialistischen Brettspiele.
In den staatssozialistischen Ländern wurde in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Formen gespielt. Je nachdem, in welchem Jahrzehnt und wo im großen Territorium der staatssozialistischen Länder man aufwuchs, ob dort wiederum in der Stadt oder auf dem Land, gestaltete sich das Verhältnis der unterschiedlichen Spieltypen. Eine meiner Studentinnen, die in den 1980er Jahren im ländlichen Raum in Bojazien, also an der Grenze zur Mongolei, aufwuchs, erinnerte sich hauptsächlich an Bewegungsspiele, als ich sie gefragt habe, die insgesamt ein wichtiges Medium in der Ausbildung der Jugend waren. Sie ermöglichten Vergemeinschaftungen und eröffneten Raum für patriotische Zusammengehörigkeitsgefühle. Ich möchte heute über die Bewegungsspiele nicht sprechen, aber andeuten, dass hier wie auf vielen anderen Feldern des Spiels im Staatssozialismus noch einiges zu erforschen wäre, gerade hinsichtlich der wehrhaft militärischen Funktion der Spiele und eben der Perzeption durch die Spielenden. Mein Fokus soll heute auf den Brettspielen liegen und auch hier wird es eher ein kursorischer Durchgang, die ich als kartonierte Möglichkeitsräume begreifen möchte. Also welche Räume im geografischen Sinne waren in den Spielen des Staatssozialismus überhaupt durch die Spielfiguren begehbar? Welche realen Territorien unerreichbar? Und welche fiktiven Räume wiederum eröffneten die Spiele? Generell, welche Themen und Gedanken, etwa hinsichtlich des Wirtschaftens, waren wann wie spielbar? Ich werde hauptsächlich auf drei Spieletypen gucken. Das sind einmal die Reisespiele, einmal Kriegsspiele oder militärische Spiele und zum dritten Wirtschaftsspiele. Und ich kann bei weitem heute nur einen kleinen Ausschnitt meiner Forschungen präsentieren. Und auch hier muss ich tatsächlich eingangs einschränkend sagen, dass die Quellengrundlage, die Materialgrundlage bei weitem noch nicht vollständig ist und in absehbarer Zeit auch nicht sein wird. Denn in keinem anderen Land, und da haben wir ja auch Expertise hier, werden Brettspiele und auch Computerspiele nicht bislang als Kulturgüter klassifiziert, sodass entsprechend eben keine zentrale Archivierung stattgefunden hat. Und die Überlieferung von Brettspielen ist für Deutschland die beste, da mit dem Deutschen Spielearchiv in Nürnberg und dem Spielemuseum in Chemnitz eben Einrichtungen bestehen, die sich dieser Archivierung überhaupt verschrieben haben. Was sich auch damit erklären lässt, dass das Spiel eben hierzulande eine Ausnahmestellung hat, erscheinen doch in keinem Land der Welt jährlich so viele neue Spiele. Zudem scheint mir die solide Forschung, ich habe schon angedeutet, zu den Brettspielen zur DDR eben die beste. Also Martin Thiele-Schwedz ist auch da, der dazu eben schon geforscht hat. Und für andere Länder wissen wir in der Tat noch sehr wenig. Bei dem, was ich sprachlich überblicken kann, würde ich sagen, zu den Brettspielen, wenn es überhaupt etwas gibt, gibt es eigentlich nichts aus geschichtswissenschaftlicher Feder, sondern höchstens vielleicht von den Pädagogen. Die Überlieferung der Spiele, die ich Ihnen also zeige, die verdanke ich überwiegend eigentlich der Fankultur, die beim Thema Spielen nicht nur, aber häufig aus Kindheitsnostalgie gespeist ist, die teilweise, und darüber könnten wir im Laufe der Tagung auch diskutieren, eben eine Ostalgie ist. Wichtig sind hier dann Homepages wie Board Game Geek, die es in unterschiedlichen Sprachfassungen gibt und auf der die Liebhaber historischer Spiele eben ihre Spiele nicht nur beschreiben können, sondern größtenteils eben Fotografien von Spieleanleitung, Spielfeld und Karten hochladen, sodass ganze Brettspiele überhaupt rekonstruierbar sind. Und das ist tatsächlich für die Forschung unglaublich wichtig, weil es eine Parallelüberlieferung ermöglicht, die die größtenteils andere Archive eben nicht zulassen. Dann auch noch Kleinanzeigenportale, an denen sich ablesen lässt, dass im Privatbesitz verbliebene Spiele aus der sozialistischen Periode, die eben die erste Wegwerfwelle in den 90ern überlebten, durchaus inzwischen Preise von Raritäten erzielen können. Und natürlich, und das ist mir klar, ist das ein durchaus eklektizistisches Gamografieren oder Bibliografieren, das ich da momentan betreibe. Und da gilt es in den nächsten Jahren noch zu schauen, wie wir da noch genauer rankommen. Also ein größeres Forschungsprojekt, das ich eigentlich auch in den nächsten Jahren mal schreiben möchte, müsste und sollte hier flächendeckender über Kinder- und Jugendzeitschriften, Lehrerhandreichungen und Befragungen eigentlich noch Brettspiele erheben. Wenngleich schon davon auszugehen ist, dass das, was wir heute noch verfügbar haben, was über diese Parallelüberlieferung da ist, durchaus auch die Massenware ist, also davon, was es halt viel gibt, das können wir heute auch noch Zugang dazu kriegen. Also ich beginne jetzt erstmal mit dem Raum und mir geht es heute auch ein bisschen darum, Ihnen so ein paar Brettspiele zu zeigen. Also es gibt recht klassisch Reisespiele. Ne? Die Reisespiele gibt es auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Die sind üblicherweise, haben die so einen Start-Ziel-Konflikt als Grundlage und gibt es eben für die meisten Länder. Hier ist es ein Beispiel aus Rumänien, recht spätes 84. Es gibt aber auch einige aus der DDR, also Reise durch Sachsen beispielsweise, oder eben Reiseland Deutsche Demokratische Republik.
und klar ist, dass es hier jeweils um eigentlich eine positive Identifikation mit der Heimat geht. Ich werde nicht genug Zeit haben, aber ich habe Ihnen die Spielbretter auch deswegen mitgebracht, weil natürlich klar ist, wenn man hier ins Detail einsteigt, also auch einer Visual History, dass man sehr viel noch rausholen kann. Was sind eigentlich die Symboliken, die hier gesetzt werden? Was sind die Embleme, mit denen sich jeweils identifiziert werden soll? Und auffällig ist, dass wir es in den meisten Ländern, die ich jetzt zumindest gesehen habe, hier eigentlich erstmal eine Identifikation haben mit der kleinräumigen Heimat, also sei es sowas wie Sachsen oder auch dem jeweiligen Nationalstaat, dem nach dem Zweiten Weltkrieg hier Identifikation galt. Es gibt recht wenig, auch das ist eigentlich logisch, blockübergreifende Spielbretter. Also 1950 hatte ein DDR-Verlag noch die Europa-Rundreise, die durch ganz Europa führte, also tatsächlich auch noch durch Westeuropa. Und danach, also spätestens eigentlich ab 61, aber es gilt auch schon für frühere, kann eben Westeuropa in der Tat nicht mehr bereist werden. Also die Routen, die für die einzelnen Spielenden möglich sind, führen durch die Staaten des Warschauer Paktes. Und man kann, das ist natürlich jetzt recht klar, worum es geht, dass mit einem einzelnen Spielemännchen nicht mehr eine Bewegung ausgeführt werden kann, die in der Realität auch nicht mehr gemacht werden kann oder sollte. Also heißt, die Spielbretter bilden eigentlich auch eine Einengung der räumlichen Möglichkeiten der einzelnen Personen in den Staaten der staatssozialistischen Länder ab. Das jetzt, wir haben uns vorher noch mal drüber unterhalten, das sind dann auch Spiele, die durchaus noch bekannt sind, also eine Reise durchs Freundesland 1954 oder mit der Ukraine durch die UdSSR 1957 oder eben ganz bekannt die Druzhba-Reise, die Freundschaftsreise 1977. Und auch da, also wenn man mehr Zeit hätte und reingeht, kann man natürlich noch mal ganz spannend gucken, wohin fahren die eigentlich, ne? Weil sie fahren ja nicht jede Station an, sie fahren nicht jede Stadt an in den staatssozialistischen Ländern und in der UdSSR. Was sind sozusagen die Orte, die man hier sehen soll? Als Beilage zu Frösi, der Kinderzeitschrift für Angehörige der Thälmann-Pioniere, dienten diese Spiele der Bildung und ideologisch affirmativen Bindung an die Sowjetunion und den Warschauer Pakt. Und eben, ich habe schon gesagt, also mit einer Einschränkung von Reisemöglichkeiten wird dann dieser Möglichkeitsraum, der kartonierte Möglichkeitsraum, auch kleiner. Der Westen ist nicht mehr befahrbar, es zeigt sich aber dann im dissidentischen Spiel beispielsweise, dass der Westen auftaucht, also das ist jetzt das Beispiel aus der Tschechoslowakei von Ivan Mladek, der einigen von Ihnen als Sänger, Liedermacher und Komiker bekannt ist. Dass Mladek hat dieses Spiel wohl 1982 entworfen. 87 wurde das weiter eigentlich in so einer Samizdat-Bewegung verbreitet und im Selbstverlag rausgegeben. Und hier ist dann eben der Westen das Zielfeld eigentlich, das die Leute erreichen sollen. Also eine Persiflage eigentlich auf das Spiel des Lebens, was im kapitalistischen Westen gespielt wird. Hier gewinnt der, der es schafft, sich in die Bundesrepublik abzusetzen. Dieses Spiel, und auch das ist wichtig, weil das haben wir natürlich bei den offiziell Zugelassenen nicht, bildet durchaus auch die ernste Erfahrungsgeschichte der Diktatur ab, indem etwa die Praxis, unliebsame Bürger oder Dissidenten in geschlossenen psychiatrischen Anstalten wegzusperren, hier auftaucht. Also der Gewinn ist die Flucht in den Westen. Und wenn man es quasi im Spiel falsch anlegt, dann kommt man eben auf dieses Feld, dass man in einer Anstalt verschwindet. Sowas gab es natürlich bei den staatlich produzierten oder sanktionierten Massenwaren sowas nicht. Ne? Da sind die Fahrziele und Verläufe sehr viel deutlicher an die offiziellen Vorgaben angepasst. Was eine Möglichkeit ist, und das sollte zumindest erwähnt werden, ja, ich habe es jetzt einmal noch mal nebeneinander gestellt, ne? Das ist das zeitgleich im Westen sehr bekannte Spiel des Lebens, in dem es ja irgendwie darum geht, dass man möglichst schnell viele Konsumgüter anhäuft und sich dann eben auch glücklich verheiratet und viele Kinder in das eigene Auto setzt. Und da kann man natürlich noch mal sehen, wie diese Spielfelder sich einfach ausdifferenzieren. Offen war jetzt also als Möglichkeitsraum das Extraterrestrische. Also die anderen Planeten waren ein sehr beliebtes Spielfeld, auch in den staatssozialistischen Ländern. Hier ist natürlich klar, der weite Kontext ist irgendwie Space Race, also Wettkampf ins All. Wer wird es irgendwie zuerst schaffen, die Sowjetunion oder die USA? Und da gibt es dann auch in den staatssozialistischen Ländern allerlei Spiele, die sich damit beschäftigen. Also ich habe Ihnen nur ein paar mitgebracht. Ziel Mars, dann schon mit dem durchaus natürlich mit Stolz vermittelt. Ein Spiel, die Ersten im Kosmos. Und dann beispielsweise Abenteuer auf den Mond. Wenn wir uns jetzt angucken, wie die angelegt sind, kann man eben sagen, dass es auch in den USA natürlich ganz viele so Space Race Spiele gab. Was aber aufgefallen ist, als ich mit meinem Kollegen diese Spiele auf beiden Seiten verglichen habe, dass auf der Seite der staatssozialistischen Ländern ist meistens nicht der Gegner spielbar. Also sie können in den Ländern, wenn es ein kompetitives Startzielsetting ist, können sie quasi nicht die USA spielen und damit den Triumph haben, dass sie in ihrem Wohnzimmer in Polen oder in der DDR plötzlich als USA zuerst irgendwie auf dem Mars landen, sondern sie haben eigentlich immer nur die Option, ihre eigene Seite zu spielen. Und da ist ein deutlicher Unterschied, das ist, wäre in den westlichen Ländern anders, da können sie auch mal als Sowjetunion gewinnen, aber hier gibt es eben eine Einschränkung, dass das nicht gemacht werden kann. Man könnte natürlich auch noch viel über Details reden, ne? Weil hier sind sie zum Beispiel bei Abenteuer auf dem Mars, sind sie mit einer bemannten Mission hier unterwegs. Das ist ja etwas, was der Sowjetunion im Gegensatz zu den US-Amerikanern eigentlich nie gelang. Ja, aber es ist klar, auf dem Brettspiel wird es als Ambition formuliert, dass man da auch hin will. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, der ganz spannend ist, dass es beim Space Race eigentlich kaum blockübergreifende kompetitive Spielbretter gab. Das gibt es interessanterweise, soweit ich es bisher sehe, in den staatssozialistischen Ländern auch nicht für andere Spiele, die Kriegsthematiken hatten. Wir waren davon am Anfang recht überrascht, weil man ja eigentlich weiß, dass das Militärische durchaus einen hohen Stellenwert in vielen sozialistischen Ländern hatte. Also es gab Wehrerziehung, gerade bei den Bewegungsspielen, es wurde ein paar Mal gesagt, hatten die ja auch die Aufgabe einer Vergemeinschaftung und auch einer wehrhaften Vergemeinschaftung. Und es scheint aber so zu sein, dass es zwar viel Spielzeug gibt, was militärisch aufgeladen ist, also Miniatursoldaten, Panzer etc. etc., die aber offensichtlich nicht offensiv beworben wurden und auch für das Brettspiel, was ja, und da kommen wir auch zu dem Punkt des Vergnügens, im Brettspiel eine militärische Eskalation nicht keine Handlungsoption war. Also das scheint wohl dem kultivierten Selbstbild der sozialistischen Staaten als Wahrer von Völkerverständigung und Frieden nicht gepasst zu haben, dass man hier die militärische Eskalation zulässt. Wir haben ganz wenige überlieferte Kriegsbrettspiele. Man merkt auch von der Rhetorik, dass ein direkter Feind oft ausgelassen wird. Hier sind wir jetzt natürlich historisch ein bisschen woanders. Aber ich fand ganz spannend, wenn Sie noch mal reinschauen, die Begriffserklärung einiger Fremdwörter, Aggressor, aggressiv, der widerrechtlich Angreifende, dass der Feind, der konkrete Feind oft eng konkretisiert wird und Sie spielen eigentlich bei keinem einzigen Kriegsspiel ganz explizit und direkt gegen die USA als Widersacher, sondern es gibt immer einen Feind, gegen den man spielt, der wird aber nicht direkt benannt. Und das ist natürlich auf der anderen Seite ganz, ganz anders. Ne? Da ist die Sowjetunion der klare Feind, als klares Feindbild. Das bleibt aber bei diesen Spielen außen vor. Man kann natürlich dann auch nochmal, aber da muss man tiefer reinsteigen, sich anschauen, dass in einigen natürlich der sowjetischen Satellitenstaaten und Warschauer Paktstaaten es auch nicht mehr spätestens ab der Niederschlagung des Prager Frühlings 68 die Rote Armee nicht als uneingeschränkte Identifikationsfigur getaugt hat. Vielleicht kann man da auch noch was damit erklären. Genau, das wären einfach noch mal Beispiele. Also die jungen Armisten, es gibt doch eben militärisch aufgeladene Spiele, aber wie gesagt, die haben keinen konkreten Feind. Als drittes vielleicht dann noch zu den Wirtschaftsspielen. weil das ja auch ein Thema ist, was immer wieder diskutiert wird. Eins der Spiele, das mich eigentlich am meisten fasziniert, ist das rumänische Spiel Bunul Gospodar, also der gute Hauswirtschafter, 1980 im Ceausescu Rumänien aufgelegt, was für diejenigen, die sich mit Brettspielen auskennen, schnell ersichtlich wird. Also es ist eigentlich ein Monopoly-Klon, aber anders umgesetzt. Und es liegen zwei Prinzipien dahinter. Das eine ist schon die Wendung zum Konsumsozialismus. Also die Spielenden sollen im Grunde genommen ihr eigenes Leben ausgestalten können mit einer Eigentumswohnung, Staubsauger, Küche etc. Aber gleichzeitig, und da haben sie das Sozialistische, ihre kulturelle Bildung nicht vernachlässigen. Also sie sollen ins Museo de Arta, also das Kunstmuseum gehen etc. etc. Man kann jetzt hier die ganze Debatte aufmachen, für die ich nicht genug Zeit haben werde, um die Frage, welches Wirtschaften war denn spielbar? Und Sie wissen ja alle, dass vor allem sich um die Frage, war jetzt Monopoly im, in Anführungszeichen, Ostblock spielbar, ja oder nein, auch ein gerüttelt Maß an Legenden winden. Ja, also es gibt da ganz große Thesen. Im Grunde genommen wissen wir es ja nur für ein paar Länder. Ich glaube, es war auch bei Herrn Thiele Schwedz, dass gesagt wurde, dass Zöllner das dann aus dem Verkehr gezogen haben, wenn Monopoly-Exemplare an der Grenze gefunden wurden. In ein paar anderen Ländern können wir so eine Zwischenform sehen. Also für Polen habe ich ganz spannend gefunden, in einer populärwissenschaftlichen Publikation eines Spieleautors, der unterschiedliche Spieletypen beschreibt, der einen größeren Überblick gibt über Monopoly. Und auf der einen Seite können Sie da ganz gut lesen, dass alles drinsteht, was ideologisch von ihm erwartet wurde. Also Monopoly bringt quasi das Widerlichste an Charaktereigenschaften der Menschen hervor. Ich zitiere hier mal: Fördere Monopoly ein Bündel an Charaktereigenschaften, das sich zu einem gelungenen Porträt eines Bankiers in der heldenhaften Epoche des Kapitalismus fügt, der völlig frei von Skrupeln ist. Und so geht das weiter, also eine Verdammung von Monopoly. Gleichzeitig ist in diesem Buch Monopoly so genau beschrieben, auch mit Abbildungen beschrieben, dass klar ist, dass es eben genau das ermöglicht, was auch schon gezeigt wurde, dass eben ein Nachbau von Spielbrett und Spielfiguren auf der Grundlage eigentlich gemacht werden konnte. Und auch das sind nochmal spannende Spuren, weil man da Ambivalenzen sehen kann. Klar wird dann, dass spätestens, also in den 80ern, wenn sich sowieso viel verändert, in den 80ern gibt es dann für die meisten Länder eigene Monopoly-Abwandlungen. Mhm, genau. Also, ganz schnell, Euro-Business, 1983, ein polnisches Spiel. Und dann passiert noch was, was auch interessant ist, 84, dann nochmal ein Monopoly-Spiel, Fortuna, das kriegt auch einen Preis in Polen. Und das wird dann historisch angesiedelt, das wird rückverlegt ins historische Warschau, was dann ebenso in der UdSSR passiert. Also dort gibt es dann 1989 auch eine Monopoly-Version, die eben auch historisch zurückverlegt wird in die 1920er Jahre. Aber sicherlich, und jetzt werde ich ganz schnell zum Schluss, kann man hier auch sehen, wie sich quasi die Grenzen des Spielbaren, um einen Begriff aus der Diskursforschung auf die Spiele abzuwenden, wie sich Grenzen des Spielbaren im Laufe der Zeit verändert haben, wie sich die konkreten Räume verschoben haben, eingrenzend oder erweiternd, aber eben auch die Handlungsräume, die den Spielenden ermöglicht wurden, im Sinne von, dass hier in den 80ern, als natürlich das ganze System schon anders unter Druck ist, hier eine Ausweitung von Handlungsräumen da ist und man vielleicht auch sagen kann, es schon gewisse Erosionen des Staatssozialismus anzeigt und wiederum zur Erosion des Staatssozialismus beitrug. Dankeschön.
Die Spielregeln des Spielens haben sich verändert in der Deutschen Demokratischen Republik, erklärt Maren Röger, Geschichtswissenschaftlerin an der Uni Augsburg, in ihrem Vortrag über Welten und Grenzen der sozialistischen Brettspiele. Sie hat ihn am 4. Dezember 2019 anlässlich der Tagung Spiele im Staatssozialismus gehalten am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Dort nahtlos anknüpfen konnte der Spieleentwickler Martin Thiele-Schwetz. Auf seiner Homepage bezeichnet er sich selbst als Medienkonzepter und Homo Ludens. Er spielt leidenschaftlich gern, er entwickelt Spiele und er hat Spiele gesammelt. Nachgemachte, umgefipste Spiele aus DDR-Zeiten. Darin werden beispielsweise Spielmechaniken West auf Lebensverhältnisse Ost umgedichtet. Aus Monopoly wird Bürokratopoli. Und auf einer Ereigniskarte steht dann beispielsweise, du hast Bananen verkauft und musst deswegen eine Strafe zahlen. Bastler und Spielbegeisterte entwickelten neue Spielideen und versuchten im Umfeld der Kirche oder durch ein Westpaket an Spiele aus dem Westen zu kommen. Privat, in den Betrieben oder auf den Kasernenstuben der NVA, überall wurde gespielt. Welche Wichtigkeit selbst und nachgemachte Spiele landesweit hatten, das beschreibt Martin Thiele-Schwetz sehr anschaulich in seinem Vortrag mit dem Titel Spiele, Staat und Subversion – nachgemachte Gesellschaftsspiele in der DDR. Lasst euch bitte von der mittelprächtigen Tonqualität am Anfang des Vortrages nicht abhalten. Das wird nach höchstens 2 Minuten besser. Und noch ein Hinweis, der Redner zeigt parallel zu seinem Vortrag ein paar Bilder, aber er beschreibt sie derart plastisch, dass ihr sie auch ohne PowerPoint vor eurem inneren Auge seht. Los geht's mit einer persönlichen Erinnerung, natürlich beim Spielen, an ein bestimmtes Spiel in der Herkunftsfamilie.
Erlauben Sie mir, hier etwas anekdotisch einzusteigen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und zwar inzwischen vor 10 Jahren saß ich zusammen mit meinem Freund Michael Geithner und wir spielten gemeinsam Brettspiele und fragten uns einmal mehr, was haben denn damals unsere Eltern eigentlich so gespielt? Denn wir beide sind dritte Generation DDR, das heißt, wir haben nicht mehr viel von der DDR mitgekriegt, aber woran wir uns noch erinnern konnten, das waren eben die Spiele. Und es war ein Moment der Erkenntnisse, als wir feststellten, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und ich rief gleich meine Mutter an und sagte, sag mal, gibt es dieses handgefertigte Monopoly eigentlich noch? Es war nicht dieses hier, denn meine Mutter musste mir bedauerlicherweise mitteilen, dass sie dieses Spiel weggeworfen hatte und dann eben gegen ein richtiges Monopoly ersetzt hatte. Ja? Aber in der Familie meines Freundes Michael Geithner lag noch ein handgefertigtes Spiel vor und zwar kippten wir dann wie Schatzsucher aus einer goldenen Rondo-Kaffeepackung handgeknetete Suralinbäumchen auf den Tisch, breiteten den mit Wachsmalern bekritzelten Hefter aus und hatten hier ein handgefertigtes Sagerland vor uns stehen. Auch Spiel des Jahres in der Bundesrepublik in den, ich glaube, frühen 80ern. Ja. Und da wussten wir, okay, wir müssen dem nachgehen und fragten zunächst in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis rum und bekamen relativ viele Zuschriften. Als dann plötzlich ein Journalist von Spiegel Online über unsere Suche schrieb, bekamen wir plötzlich so viele Zuschriften, dass wir uns kaum retten konnten und sehr viele Leute schickten uns ihre Spiele zu. Wir hatten Mühe, das Ganze in dem Eiltempo aufzuarbeiten. Und da entstand aus dieser fixen Idee eines Nachmittags plötzlich ein Projekt, welches wir mit dem Titel Nachgemacht Spielekopien aus der DDR überschrieben. Wir bloggten dazu und wir erstellten eine Online-Ausstellung. Es baute sich eine Sammlung auf, die inzwischen ja sogar knapp über 200 Spiele umfasst. Wir sind mit einer Wanderausstellung durch verschiedene Ausstellungshäuser in Deutschland gezogen. Es entstand eine populärwissenschaftliche Publikation dazu und wir begannen sogar einige der Spiele, die wir entdeckten, die quasi eigene Entwicklung waren, neu aufzulegen. Eins dafür fürs DDR-Museum hier in Berlin, ein anderes Bürokratopoly, über das sage ich später noch was, mit Hilfe der Stiftung Aufarbeitung. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass ich letztlich auch bis heute dann eben als Spieleautor und Spielemacher tätig bin, was wunderbar ist. Das Besondere aber, das stellte sich relativ schnell heraus, waren nicht die Spiele allein, sondern eben die persönlichen Anekdoten, die sich darum kreisten. Und so versuchten wir nahezu alle Personen, die uns eben schrieben, bestenfalls zu Hause zu besuchen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Da entstanden zahlreiche Audioaufnahmen und auch Videos. Einige davon können Sie auch im Internet sehen. Und ich kann wirklich allen, die Oral History Projekte vorhaben, raten, sich anhand von alltäglichen Gegenständen zu orientieren. Denn das war wunderbar. Wir stellten immer dieses Spiel auf dem Wohnzimmer
Tisch. Und die Leute begannen dann von ganz allein einfach darüber zu reden und ihre Anekdoten auszupacken dazu. Und man hatte gar nicht so dieses Gefühl von wegen, ich muss dir jetzt was aus der Nase ziehen. Ja? Und so war es auch in diesem Fall mit diesem Bastler. Er ging dann seine handgefertigten Monopoly-Karten durch und erzählte zu nahezu jeder dieser Karte eine persönliche Anekdote, unter anderem auch zu jener hier. Dieser politische Witz bringt Ihnen ein Jahr Planerfüllung im Z3. Und das Z3 war eben das lokale Zementwerk nahe Berlin. Und er nuschelte dann mit nahezu geschlossenem Mund mir zu und sagte, ja, man muss ja auch dazu sagen, einer unserer Nachbarn, der riss damals einen Honecker-Witz und musste dafür dann in den Knast. Ihm war es eben wichtig, auch solche Kapitel seines persönlichen Lebens in dieses Spiel einfließen zu lassen. So, ich habe jetzt schon mehrfach über das Phänomen gesprochen. Warum also, glaube ich, es ist ein genuines Phänomen. Einerseits haben wir es mit einer zeitlichen Komponente zu tun. Es lässt sich ganz klar nachweisen, zumindest in der Sammlung, die wir da aufgebaut haben, dass wir mit Beginn, also als die Mauer gebaut wurde, 60er, 70er Jahre wenige Spiele ausmachen können und dann späten 70er, 80er Jahren sehr viele handgefertigte Spiele und mit den 90er Jahren endet das wieder ziemlich abrupt in den frühen 90er Jahren. Dann haben wir natürlich die räumliche Begrenzung. So bildet sich ab, dass natürlich die Medieneinfuhr von Spielen schwierig oder kaum möglich war. Allerdings das Wissen über die Spiele, die in der Bundesrepublik existierten, doch da war und demnach auch diese Kopien entstanden. Und wir haben es mit diesem immer wiederkehrenden Begriff des Mangels in den Interviews zu tun. Und eigentlich war mir das eingangs gar nicht so recht, weil es hat sowas von ja, Klischee, was man da auspackt, aber trotzdem, jede Person, die ich interviewte, sprach über Mangel auf verschiedenen Ebenen. So mangelte es den einen an originellen Spielen, weswegen sie sich genötigt sahen, Spiele selbst zu entwickeln oder nachzubauen. Anderen mangelte es an Produktionsmöglichkeiten. Ja, gerade in der Industrie können wir das an vielen Stellen nachweisen. Bastlern mangelte es mitunter an Material. So ein großes Stück Papier oder eine große Holzplatte war eben schwer zu haben. Und wiederum mangelt es einigen an guten Ideen für Spielen. So haben wir zum Beispiel eine Frau aus dem Spielkartenkombinat Karl-Marx-Stadt interviewt und sie sagte, Zitat, es gab keine Vorgaben, es sollten einfach neue Brettspiele entwickelt werden, die mussten produktionstauglich sein. Von den Spielideen gab es keine Vorgaben. Und das ist ganz interessant, denn es handelte sich oftmals um fachfremde Quereinsteiger, die einfach damit beauftragt wurden, ja irgendwelche Spiele zu entwickeln. Und da kann man sich schon denken, dass diese Spiele dann oftmals thematisch so ausgerichtet waren, dass sie Hauptsache irgendwie nicht aneckten. Und was die Spielideen, die Spielmechaniken anging, war es eben so, dass oft zurückgegriffen wurde auf ganz einfache und bekannte Mechanismen, wie zum Beispiel einfaches Würfeln und Setzen von Figuren. Und dass das dann nicht sonderlich originell war, kann man sich denken, gerade im Abgleich zur Spieleindustrie der Bundesrepublik, die ab den 70er, 80er Jahren florierte, weil das Brettspiel als Konsumgut entdeckt wurde, das Spiel des Jahres wurde gegründet und Monopoly trat einen großen Siegeszug an. Und noch einen kurzen Einblick in die Industrie. Wir hatten das Glück, einige Briefwechsel in die Hände zu bekommen. Und so heißt es in einem Briefwechsel, Sie müssen sich vorstellen, da hat ein Bastler eine Spielidee bei dem Verlag VEB Berlin Plast, ehemals Plastspielwaren Berlin, eingereicht. Und er bekommt als Antwort zurück, ich lese mal vor, Zitat, die Spielideen sind gut, aber es ist uns nicht möglich, diese zu realisieren. Spiele sind für uns derzeit nur in der Form zu realisieren, wie die Art des Domino oder des Variablo. Sollten Sie Ideen in dieser Art haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese mitteilen würden. Zitat Ende. Und das Interessante daran ist, Sie müssen sich vorstellen, die Industrie produzierte dann eben in rauen Mengen diese Dominosteine und konnte mit denen dann etwas anfangen und Spielideen dieser Art wurden dann gesucht. Im Übrigen, kleine Randnotiz, Variablo wiederum war auch eine Kopie von Staatsseite, nämlich eine Kopie des in der Bundesrepublik bekannten Mastermind. Ja. Woher kamen nun die Vorlagen für diese ganzen Kopien, die wir ausmachen konnten? Und das ist sehr vielfältig. Da kann eigentlich zu jedem Spiel eine andere Anekdote erzählt werden. Trotzdem lassen sich so ein paar Cluster aufmachen. Ja. Das eine ist die Kirche. Sie müssen sich vorstellen, dass insbesondere bundesrepublikanische Kirchgemeinden oftmals das Privileg hatten, einen Besuch in der DDR abzustatten oder in Teilen auch andersrum. Und da war das Brettspiel ein beliebtes Mitbringsel, wenngleich es eigentlich nicht eingeführt werden durfte. Trotzdem wurde es dann und wann eingeführt. die NVA als ein Ort der Langeweile möglicherweise, war ein Ort, wo viel gespielt oder eben auch gebastelt wurde. So haben wir zum Beispiel einen Bastler, der sagte, sie hatten ein Wandbild, welches sie auf der Rückseite mit einem Monopoly bemalten. Und am Tag hing dieses Bild an der Wand, auf der unverfänglichen Seite, und in der Nacht wurde es abgenommen und die Soldaten konnten eben damit spielen. Im Übrigen können wir auch bei der NVA nachweisen, dass Spiele eingezogen wurden, wenn es Originale waren. Ja. Dann gibt es das Thema Westpaket, das ist nochmal ein ganz eigenes Forschungsgebiet, denn hier ist ja bekannt, dass hier ganz viel quasi weggekommen ist an der Grenze, und wir können auch eine gewisse Willkür nachweisen. So zeigt sich, dass ein Bastler, der fragte seine Westtante, ja, kannst du mir ein Monopoly schicken? Das wurde geschickt, ging an der Grenze wieder zurück. Dann wurde es nochmal geschickt, ging wieder zurück, und beim dritten oder vierten Anlauf kam es dann endlich durch. Da kann er von Glück reden, weil wir können auch nachweisen, dass das ein oder andere Spiel auch an der Grenze quasi schlichtweg verschwunden ist. Ja. Medienzugang war auch Thema. Für die Leute, die Westfernsehen hatten, war es relevant. Und wir haben auch zum Beispiel solche Phänomene entdeckt. Da bat ein Spielebastler seinen Bekannten, der in den Westen reisen durfte, ja, kannst du mir vielleicht Fotos von Spielen oder Spielekatalogen machen? Und anhand dieser Fotos von Spielekatalogen bastelte er dann wiederum Spiele. Und da können Sie sich natürlich denken, dass diese dann vom eigentlichen Original mitunter weit entfernt sind. Und persönliche Netzwerke spielt eine Rolle, ja, das zu diesem Bild. Auf dieser Seite sehen Sie noch eine Handvoll Bücher. Das waren Bücher, da hat ein Bastler aus Leipzig, der ist in die Deutsche Bibliothek gegangen, und dort gab es zwar nicht zum Ausleihen, aber zumindest zum Ansehen westdeutsche Spielebücher, und er setzte sich hin und schrieb diese händisch ab und bastelte wiederum auf Basis seiner Handschriften dann Spiele nach. Ja. Für mich, wie gesagt, ich sagte bereits, ich bin als Game Designer tätig und kann Ihnen sagen, im ganz Groben kann man Spiele auf mehreren Ebenen betrachten. Da gibt es die narrative Ebene, also was erzählt uns das Spiel. Es gibt die Formebene, wie ist das Spiel beschaffen. Und es gibt die Ebene von Regel und Mechanik. Und das Schöne an diesem Forschungsbereich ist, dass wir auf allen drei der benannten Ebenen Veränderungen in den handgefertigten Spielen feststellen können. Hier sehen Sie exemplarisch eine Veränderung auf einer narrativen Ebene. Der ein oder andere erkennt schon, es handelt sich hier um eine handgefertigte Karte eines Monopoly-Spiels, allerdings nicht mit einem Originaltext, sondern mit einem Text, der eben ein Augenzwinkern auf den eigenen Staat zulässt. Du hast Bananen verkauft und musst deswegen eine Strafe zahlen. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Veränderung auf der Formebene, wie ich es nenne. Also auch hier haben wir es wieder mit einem Sagerland zu tun, aber einem Sagerland, was in der Fertigungsqualität ein Original locker in den Schatten stellt. Ja, es sind hier Laubsägearbeiten, dann liebevoll bemalt und geknetet, beklebt, gebastelt. Ja, und das Ganze in so einer Holzverpackung. Das war wirklich ganz hübsch. Die Bastler haben sich wirklich in Teilen sehr große Mühe gegeben. Änderungen auf der Formebene, und ganz besonders aus Game Design Sicht sind natürlich immer Änderungen auf der Ebene von Mechanik und Regelwerk. Und vorhin wurde bereits das Spiel des Lebens gezeigt, und in unserer Sammlung ist auch jenes Spiel. Es heißt Lebensrad und lehnt sich an das Spiel des Lebens. Allein, dass der Bastler hier noch dieses aus PVC-Material, aus grauem PVC-Material gestaltete Rad mit auf den Spielplan brachte. Und nun ist es so, wenn Sie eine 6 oder 1 würfeln, dann wird dieses Lebensrad in Bewegung gesetzt, stellt somit gewissermaßen einen Schicksalsschlag dar und setzt jede Spielfigur auf ein neues Feld. Und somit werden die Karten des Lebens, das Schicksal, quasi neu gemischt. Also auch Veränderungen auf Regelebene können wir nachweisen. So, ich habe jetzt schon viel gesprochen über Spiel und Staat. Was hat es nun mit der Subversion im Titel auf sich? Und da möchte ich Ihnen ein exemplarisches Beispiel zeigen, von dem sicherlich der ein oder andere schon mal gehört hat, und zwar das Spiel Bürokratopoly. Jetzt ist es so, Sie sehen auf dem linken Bereich sehen Sie das Original Monopoly, ja? Bürokratopoly. Und es ist so, in diesem Spiel geht es darum, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED aufzusteigen. Und dazu sind eben alle Mittel recht: Lug, Wahlbetrug, zeitweilige Koalitionen und so weiter. Ja. Und dieses Spiel wurde in den 80er Jahren von Martin Böttger erfunden, ein Oppositioneller, späterer Außendienststellenleiter der BSTU. Er bastelte dieses Spiel, spielte das in seinen studentischen Kreisen, in denen er sich bewegte. Wir konnten später nachweisen, dass wir mindestens 5 weitere Abschriften in der ganzen Republik noch ausfindig machen konnten, von Greifswald bis Erfurt bis Werdau in Sachsen. Und das Bemerkenswerte an diesem Spiel ist, in dem Strafgesetzbuch der DDR, Paragraf 220, heißt es sinngemäß, ich paraphrasiere das mal, dass Schriften und Gegenstände, die die öffentliche Ordnung verächtlich machen, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden können. Und tatsächlich staunte der ursprüngliche Bastler dieses Spiels, Martin Böttger, nicht schlecht, als er nach der Wiedervereinigung Einsicht in seine Stasi-Akte nahm. Und dort ist das Spiel Bürokratopoli auf 16 Seiten dokumentiert. Und es heißt eben darin, bei Bürokratopoli handelt es sich um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter, was die gesellschaftliche Ordnung verächtlich macht. Also quasi genau dieser Straffall. Und Martin Böttger meint bis heute, dass der Grund, warum er dafür nicht inhaftiert wurde, eben der war, dass er sehr gute Kontakte zu Westjournalisten hatte und das wäre für die ein zu großes, gefundenes Fressen gewesen, würde ein Oppositioneller wegen eines Brettspiels inhaftiert werden. Man muss auch ganz klar dazu sagen, ich finde, es hat eine gewisse Ironie. Wir sagen ja immer, man muss ein Spiel erst spielen, um es richtig zu verstehen, was natürlich auch bedeutet haben könnte, dass auch die Stasi dieses Spiel letztlich gespielt hat. Immerhin hat sie eine Fotokopie davon gemacht und wirklich jedes Detail an diesem Spiel dokumentiert. Aber das ist natürlich nur wilde Spekulation. Und man muss auch sagen, mit Blick auf die gesamte Sammlung, die wir ausgemacht haben, ist das eines der wenigen Spiele, die dezidiert politisch agieren wollte oder also dezidiert das Ziel verfolgte, einen ironischen Blick, ein Augenzwinkern auf den eigenen Staat ja, zuzulassen. Jetzt war ich viel schneller als eigentlich geplant, denn das war's schon. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Martin Thiele-Schwedz über die Akribie und Ironie bei der Aneignung und Entwicklung von Brettspielen in der DDR. Seinen Vortrag mit dem Titel Spiel, Staat und Subversion – Nachgemachte Gesellschaftsspiele in der DDR hat er am 4. Dezember 2019 am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gehalten, in Berlin auf der Tagung Spiele im Staatssozialismus. Wir bleiben auch morgen Abend im Hörsaal beim Thema. Freizeit und Spiel in der DDR stehen dann im Mittelpunkt. Es gibt einen extrem spannenden Vortrag über die pixi-kleine Skater-Szene in der DDR und einen über die sehr große, aber dennoch staatlicherseits nicht wohlgelittene Skatspieler-Szene. Und einen dritten Vortrag über die Spiele der jungen Pioniere, die bis in die 70er Jahre hinein der weitaus größte Teil der Erst- bis Siebtklässler wohl gespielt hat. Wenn euch das mit den DDR-Skatern interessiert und ihr schon mal ein bisschen vorarbeiten wollt, schaut euch doch gerne den fiktiven Dokumentarfilm This Ain't California an über die DDR-Skater-Szene. Ich fand den wirklich gut und beraten wurden die Filmemacher von dem Sportwissenschaftler, der morgen bei uns zu hören sein wird. Für heute habt vielen Dank für euer Interesse und bevor ich ernsthaft und wirklich Tschüss sage, wir von der Redaktion Hörsaal hätten da noch ein kleines Anliegen in Sachen Eigenwerbung. Wir haben uns beworben für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis und wenn ihr findet, der Hörsaal ist eine gute Sendung und hat diesen Preis verdient, dann würden wir uns zum einen sehr freuen und euch zum anderen bitten, für uns abzustimmen und zwar auf deutscher-podcastpreis.de. Und da findet ihr den Hörsaal. Vielen Dank dafür und vielen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.